Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Dieser Satz, den wir so von frühmorgens fröhlich und überzeugt auch sagen, war an dem Auferstehungsmorgen noch nicht so im Munde der Nachfolger Jesu. Spät am Abend ist das auf einmal in ihr Sprachgebrauch gekommen. Und deswegen ist das normal. Das ist, so sind wir Menschen. Wir werden nicht gläubig geboren. Und wenn der Zweifler dann auf einmal zu der Überzeugung kommt, dann sagt er, ja, wirklich, es ist so. Ich hab's nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. So sprechen ja wir auch heute noch über Dinge, die uns fragwürdig erscheinen. Und wenn wir dann doch überzeugt werden, dann sagen wir, ja, wirklich, es stimmt. So ist das. Morgens, als die Frauen zum Grab kamen, dann begegnen sie da den Engel und der sagt ja nicht, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der sagt einfach, der Herr ist auferstanden. Für ihn war das schon eine Selbstverständlichkeit, für den Engel, der glaubte. Aber das, was dann im Laufe des Tages geschieht, das, was die Jünger erleben, sie erleben das alle sehr unterschiedlich. Und Jesus beginnt, das zu tun, was er an dem Abend bei der Feier des Passa zu ihnen gesagt hatte. Er sammelt diese zerstreute Schafe. Er hat ihnen an dem Abend gesagt, es steht so geschrieben, der Hirte wird geschlagen werden und die Schafe werden alle zerstreut. Und jetzt sammelt er diese zerstreuten Schafe. Die zwei, die auf dem Wege nach Emmaus gingen, was wir so bildlich gesehen, gehört haben, es waren nicht aus dem engsten Kreis der Zwölf, aber es waren Jünger Jesu. Es waren vielleicht die von den 70, die Jesus mal aussandte und ihnen die Macht gab über die bösen Geister. Er gab ihnen die Macht des Reiches Gottes für eine Zeit. Einer wird hier auch mit Namen genannt und die Geschichte sagt uns, dass der später nach Jakobus, der Kleopas, nach Jakobus der Älteste der Gemeinde in Jerusalem wurde. Es war wichtig, diese Schafe wieder zu sammeln, die jetzt ohne Hirte waren. Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung und auch große Fragezeichen. Wenn von morgens an hören sie schon, dass einige sagen, er ist auch verstanden. Das haben die Engel uns gesagt und der Leichnam ist auch nicht da. Aber aus diesem Ganzen wird ja ein Fundament des Glaubens. Und deswegen ist dieses wahrhaftig, das ist so, wenn der Durchbruch kommt. Das ist auch so in deinem und meinem Leben, wenn wir gläubig werden. Wenn wir Jesus aufnehmen in unser Herz, dann kommt auf einmal ja wirklich, wahrhaftig. Solange das zweifelnde Herz das Sagen hat in unserem Leben, bleiben wir vielleicht im Grab. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Zu so einem fundamentalen, grundlegenden Wort wurde dieses Ereignis. Wenn es um das Heil des Menschen geht, dann wird das zu einem Kernsatz des Evangeliums. Immer wieder, wenn die Aposteln das Evangelium mal wieder in eine Kurzform fassen, kommt unbedingt das rein. Glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dann haben wir hier gelesen, willst du gerettet werden. Das ist immer wieder das Bekenntnis der Apostel. Was sagt der Apostel Paulus, wenn er sagt, dieses Evangelium habe ich euch verkündigt. Christus ist gekommen im Fleisch, wurde gekreuzigt, ist auferstanden, ist in den Himmel gegangen. Was wird der Heilige Geist tun, wenn er in diese Welt kommt? Er wird die Welt überzeugen von der Sünde, dass sie nicht glauben an Jesus, dass er auferstanden ist. Davon wird er überzeugt, uns Zeugnis geben. Und das ist ja auch, was hier die ganze Zeit geschieht. Was Jesus hier tut, er gibt seinen Jüngern die Zeit, das zu erfassen. Er gibt ihnen auch die Erfahrung, er begegnet sie und er legt ihnen die Heilige Schrift aus. Genau das macht der Heilige Geist heute. Das macht er mit uns Menschen heute. Er gibt uns die Zeit und deswegen ist das so ein kostbares Gut. Die läuft uns irgendwann ab. Aber du hast jetzt, du bist jetzt am Leben. Du hast jetzt die Zeit für diese Erkenntnis. Dies ist die Zeit Gottes in unserem Leben. Und er gibt uns die Möglichkeit, Jesus zu begegnen. Und er gibt uns Verständnis von der Heiligen Schrift. So war das in diesen ersten Tagen nach der Auferstehung. Und das geschieht auch immer noch so. Wir werden in diesem wichtigen Dienst des Heiligen Geistes sehen, die Zeit, die er uns schenkt, ist vielleicht an diesem Beispiel gerade so, was wir aus der Apostelgeschichte kennen, hier ganz wichtig vielleicht zu erwähnen. In dieser Zeit wohnte, lebte und hat seine Aufgaben, seine angehende Dienste in der geistlichen Elite des Volkes Israel, ein junger Mann. An diesem Morgen, als die Emmaus-Jünger Jesus begegnen, als Jesus sich ihnen offenbart, als er den Petrus sich offenbart, als er sich den gläubigen Frauen offenbart, weiß dieser junge Mann noch nichts, dass das Wirklichkeit ist. Er denkt, das ist eine Sekte und das dauerte noch eine lange Zeit, bis diesem Saulus sich genau das geschieht. Der Herr Jesus zeigt sich ihm, er kommt zu ihm und dann wird er gläubig. Aber an diesem ersten Tag, als er auferstanden ist, war das noch nicht die Zeit des Paulus. Es war noch nicht seine Zeit. Und dann war es für ihn auch zu. Er hat es nicht. So gibt Gott uns jedem Menschen seine Zeit. Und deswegen sagt die Bibel, genau das meint sie mit diesem Wort. Wenn das deine Zeit gekommen ist, wenn du heute seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht, weil Zeit ist ein begrenztes Gut. Und Gott kommt zu uns zu seiner Zeit. Er schenkt Erfahrung. Und gut ist doch mit der Erfahrung zu wissen, es ist was sehr Wichtiges in unserem Leben, aber gleichzeitig sollen wir das auch nicht überbewerten. Warum nicht? Das sehen wir doch an diesem Geschehen. Es sind jetzt die einzigen Menschen, die es glauben sollten. Und die glauben es noch alle nicht. Es dauert ein ganzer Tag, in dem späten Abend, bis auf einmal aus ihren Herzen kommt, ja wahrhaftig, er ist auferstanden. Sie haben es noch nicht geglaubt, aber die geistliche Wirklichkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Jesus ist deswegen auferstanden, auch wenn sie das nicht glauben. Und die Gotteskraft ist deswegen da, auch wenn sie das nicht glauben. Deswegen unsere Erfahrung kann Gottes Wirken niemals vernichten. Und das ist das Gute dabei. Das ist so wichtig, dass wir das nicht mit unserer Erfahrung, das ganze Reich Gottes zusammenfallen lassen, in unserem Glauben, oder auch auf einmal ausdehnen und groß machen. Das ist doch nur unsere Erfahrung. Wichtig ist sie für mein Leben. Aber das Reich Gottes und Gottes Wirken, das ist viel größer. Dem, Gott sei Dank, sind nicht meine menschlichen Schwankungen, mein Glaube oder Unglaube unterworfen, sondern er allein. Wir wollen Gott für diese Gnadengeschenke einfach danken, dass er uns Zeit schenkt, dass er uns die geistliche Erfahrung gibt und dass er uns sein Wort offenbart. Insgesamt haben wir von den Evangelien her 10 Erscheinungen des auferstandenen Herrn an Menschen. Einmal an vielen, wie wir heute im Text gehörten. Das sagt uns der Korintherbrief. Auf einmal ist er mehr als 500 Männern, hat er sich offenbart. Das war jetzt die dritte Erscheinung für Menschen, dass sie ihn erkannten, dass es der auferstandene Herr ist. Was wir hier bei den Emmaus-Jüngern gelesen haben. An diesem Auferstehungsmorgen. Und sie kehren um. Sie gehen wieder zurück nach Jerusalem, weil es ist wieder Hoffnung da. Es geht weiter. Das ist doch so eine Lebenskraft für jeden von uns. Wenn wir es merken, es geht weiter. Jesus lebt und es ist nicht hoffnungslos. Auch dein und mein Leben, deine und meine Situation, es ist nicht hoffnungslos, es geht weiter. Wir kehren jetzt um und dann sehen wir und teilen das mit den anderen und wir werden diesen Weg weitergehen. Aber Jesus sagt ihnen hier ein sehr deutliches Wort. Er sagt nicht, ihr seid ungläubige Menschen, aber er sagt, ihr habt so ein träges Herz zu glauben. Das kennen wir doch von uns. Ein träges Herz zu glauben haben, das doch ja, immer wieder Zeit braucht, Überzeugung braucht und dann, wenn es dann sich öffnet, dann haben wir einen großen Segen davon. Es war sozusagen ein Gerede von der Auferstehung. So nahmen die Jünger das wahr, durch den ganzen Tag. Weil sie sagen hier in diesem Text, was sie hier zu Jesus antworten, als er sie fragt, dann sagen sie, es hat uns sogar erschreckt, dass die Frauen sagen, auch haben uns einige Frauen erschreckt, die sich früh bei dem Grabe gewesen sind und haben seinen Leib nicht gefunden. Sie kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagen, er lebe. Das hat uns erschreckt. Damit können wir jetzt noch nichts anfangen, sagen sie. Das leere Grab. Und dann entstehen diese Fragen im Leben. Ist das wirklich so? Ist er wirklich auferstanden? Aber sie können es noch nicht sagen, ja, es ist so. Aber die Fragen stehen im Raum. Sie werden durch den Tag einer dem anderen das auf einmal herantragen. Die Maria Magdalena war die erste Frau oder der erste Mensch, dem sich der auferstandene Herr offenbart hatte. Und wie das damals war, und merken wir hier wahrscheinlich hier auch in diesem Text, dass dieses Zeugnis von Frauen damals vor einem Gericht nicht gültig war. Also eine Frau dürfte vor einem Gericht kein Zeugnis geben. Das war nicht gültig. Das wurde nicht anerkannt. Die Bibelforscher sagen, wenn jemand diese Berichte fälschen wollte, dann hätte er die Erscheinungen des Herrn Jesus an die Frauen hier gar nicht reingebracht. Weil die würden nicht gelten, wenn sie die geltend machen wollten. Aber das Evangelium ist in dieser Hinsicht auch für die Forscher ein Zeugnis, dass es einfach ein Wahrheitsbericht ist. Nicht den hat jemand sich so zusammengestellt, dass es auch wirksam ist, dass es auch ankommt, dass es auch glaubhaft ist und dann muss es schon ein Mann sein. Aber von der Erfahrung der Jünger war es ja wirklich so. Nur als sie sagen können, und er ist doch Petrus erschienen und den Emmaus-Jüngern und dann als der Herr Jesus den Elfen erscheint an dem Abend, als sie da sind, dann war es so, dass sie zu den Emmaus-Jüngern sagen können, als die kommen und zu die Elf treffen und ihnen sagen, was sie erlebt haben, ja, sagen sie, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Dann steht Glaube, entsteht Glaube und wächst Glaube. Ich will in der Predigt uns die Frage stellen, ob die Auferstehung auch bei uns so mit der Wahrhaftigkeit angekommen ist. Ich will ein Bild verwenden für das Grab. Das Grab, in dem auf einmal Leben entsteht. Und was ja auch gut ist, das ist ja auch etwas, wo Verwesung ist und wenn da Leben entsteht, das ist ja was ganz Großartiges. Aber andererseits will ich uns die Frage stellen, auch wenn da Leben entstanden ist, vielleicht lassen wir uns so einengen in unserem Glaubensleben und bleiben im Grab leben, lebendig. Aber wir bleiben im Grab. Wir gehen da nicht raus. Und dazu gibt es einige Bilder, die ich hier verwenden möchte, um das vor unseren Augen zu führen. Erstmal ist die Auswirkung von der Auferstehung Jesu sehr was Gewaltiges. Wenn ich sage, im Grab zu leben, dann können wir uns das hier kaum vorstellen, weil das für unsere Gegebenheit, für unsere Gegend, unsere 1:2 ausgehobene Löcher in der Erde, sind keine Orte zum Leben. Aber Gräber in Israel, da kann man schon leben. Das sind ausgehöhlte kleine Zimmer in den Steinen. Und da kriegt man auch nicht von oben irgendwo rein, da geht man gerade rein. Und wenn wir die Berichte lesen in den Evangelien, dass es Jesus da mal einen Menschen begegnet ist, der besessen war und er wohnte in den Gräbern. Das bedeutet genau das. Weil das sind wie kleine Zimmer. Jesus hat in die Gräber Leben gebracht. Das ist erstmal eine sehr für uns aufmunternde Botschaft. Das heißt, wenn der Hebräerbrief dann sagt, die ganze Menschheit ist geknechtet dadurch, dass sie vor der Angst des Todes gelähmt ist, dann kann uns und soll uns und darf uns die Auferstehung diesen Schrecken nehmen. Und das ist eine sehr lebenbringende Botschaft. Ich weiß noch, meine Angst für Friedhof, Berührung mit Toten, vielleicht kam das so aus der Kindes- und Teenager-Erlebnisse meines persönlichen Lebens, aber ich habe das gemieden. Ich hatte da eine Berührungsangst mit Friedhof, Tod. Begann so mein berufliches Leben und bekam den Auftrag eines Tages mit dem LKW, so eine Beerdigungsfeier zu bedienen. Also ich musste den Sarg mit dem Toten transportieren von einer Stelle zur anderen und dann zum Friedhof. Also einen ganzen Tag da mit sein und dann auch helfen, das zu laden, abzuladen. Und ich war schon so weit, dem Vorgesetzten zu bitten, diesen Auftrag jemandem anderen zu geben. Weil ich Angst hatte, ich wollte das nicht. Ich hatte das immer gemieden bis dann. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, wenn du Angst hast für tote Menschen, dann bist du ein ganz schlechter Zeuge von mir. Das habe ich doch alles gerade überwunden. Wer soll noch damit umgehen können, wenn nicht ihr, meine Jünger? Und ich habe das so angenommen als ein Wort des Evangeliums. Ich habe gesagt, Herr, wenn das so ist, dann will ich das jetzt tun. Und ich wusste damals auch noch nicht, dass ich später im Leben noch oft bei Menschen sein werde, die sterben. Ohne Angst, ohne Berührungsangst. Weil wir weiter schauen können, weil wir wissen ungefähr, was das ist, obwohl wir immer noch Menschen sind und der Tod auch der letzte Feind ist und das nie was Angenehmes ist. Aber es ist anders. Es ist Leben da. Es ist Hoffnung da. Jesus hat in die Gräber Leben gebracht. Und deswegen dürfen wir dieses Schrecken des Lebens, den Tod, anders begegnen. Spurgeon hatte mal das so formuliert und gesagt, fürchte nicht den Tod und das Grab. Der Wurm wird ebenso wenig ein Ende mit euch machen, wie es mit ihm gemacht hat. Der Wurm hat ihn nicht berührt. Der wird mit euch genauso kein Ende machen. Es ist Leben und Hoffnung da. Und das ist Wirklichkeit und das darf man erleben. Das ist erlebtes Evangelium. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten, haben die Engel zu den Frauen gesagt. Und das ist gerade die Frage an uns, wenn wir uns die stellen und sagen, passt das noch, dass ich auferstanden bin und doch im Grabe bleibe, oder sollen wir die Gräber vielleicht doch verlassen? Die Gräber des Lebens als Lebensort war der nicht gedacht. Jesus ist auferstanden und hat das Grab verlassen. Und so leben auch wir als Christen oft in einer Art Traurigkeit. Als ob wir als gläubige Menschen es gar nicht wagen, glücklich zu sein, Freude zu erleben, weil wir meinen, das passt zu uns nicht. Aber stimmt das wirklich? Wir meinen, als ob das immer so eine Grabesstimmung sein muss, in der man sich duckt. Es ist ja schon angenehm, es ist Leben reingekommen, aber wir bleiben immer noch in diesem Zustand und können vielleicht niemals die Worte der Heiligen Schrift wirklich nachempfinden, wenn die uns sagt, du bist angenehm gemacht worden in dem Geliebten. Ich weiß nicht, was uns hält, aber wir dürfen es. Wir dürfen auf die Wiesen gehen. Wir dürfen in die Blumen gehen, aus dem Grab heraustreten, in der Freude des Glaubens. Es ist oft so, das muss ich schon sagen, das erlebe ich öfter, dass ich mich etliche Mal oder in diesen Momenten für andere Menschen freuen kann, obwohl sie selber nicht in der Freude sind. Weil ich freue mich für andere Menschen, wenn sie bekennen, dass sie niemals Jesus verlassen wollen, dass sie ihn lieben von ganzem Herzen, aber sie haben keine Freude, dann weiß ich, dann freue ich mich für dich, sage ich dann. Ich weiß aber, dass du es darfst, dass dieser Raum für dich geschaffen ist von Gott, dass du aus diesem Grab heraustreten kannst und dass du nicht in diesen Ängsten leben musst. Jesus schenkt Leben, schenkt Halt, schenkt Sicherheit. Und deswegen bezeugen die Aposteln immer wieder mit solchen starken Worten und sagen, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Merken wir, dass der Schwerpunkt doch gar nicht wir sind. Vielleicht sind wir so auf uns gerichtet und so mit uns selber beschäftigt, dass wir diesen herrlichen Heiland gar nicht sehen, dass er da nicht im Grabe ist, sondern dass er rausgegangen ist, dass er in der Herrlichkeit des Vaters lebt. Wer ist der verdammt? Christus ist hier, der gestorben ist, ja noch viel mehr, der auch auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wie schade ist es, wenn wir da bleiben. In dem anderen Bild des Grabes, dass wir das gar nicht geschmeckt haben, was es heißt, in dieser Welt zu leben und doch das zu suchen, was droben ist. Wie fühlt sich das an? Was kann das sein? Wer mit Christus auferweckt ist, sucht das, was droben ist. Das ist der Ruf der Apostel, dass sie wissen, wie viel Segen daran liegt, nicht in dem Grab dieser Erde zu bleiben, nicht in dem Grab der Gesetzmäßigkeiten dieser Welt zu bleiben, sondern in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Sucht das Reich Gottes. Von Jesus aus zu denken, ist diese Art, die uns Freiheit schenkt. Etliche Mal haben wir vielleicht Angst, so Jesus-Menschen zu werden, dass die anderen sagen, ja, der ist ein bisschen durchgeknallt. Aber das ist eben so, das passiert ja uns nicht als Erste. Der Apostel Paulus, als der sich mal verantwortete vor dem König Agrippa und ihm einfach mit voller Überzeugung davon sprach, dass was seine Hoffnung ist im Leben. Ich hoffe auf die Auferstehung der Toten. Jesus ist lebendig, er ist mir erschienen, er ist in den Himmel gegangen, er ist in der Herrlichkeit des Vaters. Und der Agrippa hört sich das alles an und sagt, weißt du was, mir scheint so, dieses viele Wissen macht dich wahnsinnig. Du bist von Sinnen. Mit dir kann ich in dieser Welt nicht mehr anfangen. Haben wir vielleicht davor Angst, dass wir denken, ja, ich will doch hier nicht als ein Spinner verstanden werden. Und wenn ich immer nur von Jesus rede, dann werden die Menschen mich auch so wahrnehmen. Aber lass uns das mal machen. Lass uns mal mit Jesus leben als dem lebendigen Herrn, dass wir von ihm aus denken, von ihm aus unsere Überlegungen führen. Und ich will das jetzt in einem Beispiel sagen. Wenn jetzt so im jugendlichen Alter nimmt man viele Sachen, was mich immer sehr freut, ernst. Es gibt viele junge Menschen, die nehmen das Leben wirklich ernst. Und die wollen dann auch wissen, was bedeutet das, wenn ich mit Christus aus diesem Grab des weltlichen Denkens gehe und in die Freiheit der Kinder Gottes mich bewege. Wir haben das auch getan. Wir haben das Leben unserer Eltern analysiert als junge Männer und haben auch gesagt, leben sie das wirklich? Wir haben das kritisch beobachtet. Wir haben uns gefragt, ob die nicht zu weltlich gesonnen sind, weil es war in der Zeit, da haben Menschen schon ein bisschen besser angefangen zu leben. Und da konnte man, wenn man dann auch ein bisschen Vieh hielt, sich ein Auto kaufen. Und wir haben das kritisch beobachtet und uns gefragt, entwickeln die sich nicht zu weltlichen Menschen? Was können wir tun? Wie sollen wir unser Leben gestalten? Ist das normal, dass ich heirate, eine Familie gründe? Ist das nicht auf ich bezogen? Diene ich so auch Christus? Bin ich dann auf das, was droben ist, ausgerichtet? Das sind doch alles ehrliche Fragen. Und die darf man auch stellen. Die soll man stellen. Und soll auch den Weg suchen in dieser Freiheit der Kinder Gottes. Und deswegen, junge Leute, ich will euch Mut machen. Ihr werdet den Weg bestimmt nicht so gehen, wie ich den erfahren habe. Ihr werdet ihn auf der Art und der Zeit Gottes begegnen, wie Gott es in eurem Leben vorgesehen hat. Aber eins will ich euch sagen, wir sollen in diesen Fragen gar nicht so sehr das im Vordergrund stellen. Wo soll ich leben? Soll ich Bibelschule machen oder einen normalen Beruf erlernen? Soll ich in den vollzeitlichen Missionsdienst gehen? Und wenn ich das nicht mache, ist das dann weltlich? Diese Fragen sind wirklich zweitrangig. Ich glaube, was uns wirklich beschäftigen soll, das ist vielmehr nicht der Ort. Mir hat eine Freiheit geschenkt in diese Frage das Wort im 2. Korintherbrief, wo der Apostel Paulus sagt, er gibt uns die Gnade, den guten Geruch von ihm zu verbreiten an allen Orten. Und das war für mich in meiner Jugendzeit so eine befreiende Botschaft, dass ich wusste, es ist gar nicht so entscheidend, dass ich jetzt festlege, an welchem Ort werde ich dienen und wo soll ich leben, sondern wo ich auch bin, da wird er den Geruch Gottes durch mich verbreiten. Wichtig ist nur was? Dass ich mit ihm die Verbindung habe. Und deswegen ist das in eurem Alter, liebe Jugend, das ist vielleicht nur ein Beispiel jetzt auf eine begrenzte Altersgruppe, aber das lag mir so am Herzen, zu sagen, lasst Gott an eurem Charakter arbeiten. Lasst er euch zu Menschen machen, die verwandelt sind in das Ebenbild Christi. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, ein Wort aus dem Kolosserbrief, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebend euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergibt auch ihr. Wo wir sein werden, das ist alles zweitrangig. Das wird Gott dafür sorgen, dass du zur rechten Zeit auf dem rechten Platz bist. Aber wenn dein Charakter nicht stimmt, dann hilft es auch nicht, uns irgendwo zu versetzen und irgendwo einzupflanzen. Da verbreiten wir einfach einen falschen Geruch. Deswegen, es gibt viel Freude auf dem Weg der Nachfolge. Und in diese Freude der Auferstehung wollen wir auch ohne Furcht vor dem Tod, mit Hoffnung und mit der Freiheit der Kinder Gottes leben. Nicht Angst für die Gräber, aber auch nicht in den Gräbern bleiben. Noch trauriger ist es, wenn wir in eine Sünde gefangen sind, die uns da festhält, die uns umwickelt hat und wir kommen da gar nicht raus, dann ist es noch viel trauriger. Der Simson wusste, was das ist. Und der Hebräerbrief nutzt dieses Bild und sagt, lasst uns frei machen von allen Stricken der Sünde, die uns umwickeln. Und dieser starke Mann, der gewohnt war, alles zu zerreißen, der war auf einmal gelähmt. Und so erzählte jemand mal eine Geschichte von seinem Großvater, der das so erlebt hatte. Und deswegen ist das wichtig, dass wir frei werden, dass wir nicht an Sünden uns binden lassen, denn sie haben nicht wirklich Macht über uns. Und das war Folgendes. Der Großvater erzählte, dass sie als Jungs in dem Ort, in der Umgebung, gab es einen alten Fuchs. Und der hatte die Hühner überall, die Hühnerställe da immer wieder überfallen. Und somit waren die Menschen alle natürlich sauer über diesen Fuchs. Und diese halbwüchsigen Jungs, die haben sich gesagt, so können wir doch punkten in unserem Dorf. Wir werden diesen Fuchs fangen. Wir werden ihn fangen. Und sie sind sonntags los, haben sein Loch ausfindig gemacht. Und der Kleinste und Wendigste, der ist da rein. Und die ersten zwei Sätze waren, ich hab ihn, ich hab ihn. Aber kurz danach hieß es, er hat mich, er hat mich. So ist das mit der Sünde. Sie hat mich. Jesus bringt uns Freiheit. Und diese Freiheit wollen wir uns nicht rauben lassen. Wir wollen in dieser Freiheit der Kinder Gottes leben. Die gibt es. Gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf. Jesus lebt. Und die Jünger, diese Emmaus-Jünger, haben in der Anfangserzählung, als sie mit Jesus sprachen, immer in der Vergangenheitsform gesprochen. Und das ist das Zeichen für unser Leben. Rechnen wir damit, dass Jesus lebt, dann dürfen wir nicht in der Vergangenheitsform sprechen. Wenn wir von Jesus leben, dann ist das hier und jetzt. Nicht er war ein Prophet. Er hat getan, sondern er tut immer noch, auch in deinem und meinem Leben. Amen. Ja, wir werden noch beten. Lass uns dazu aufstehen. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für das Evangelium der Gnade Gottes, dass es uns gegeben ist. Jesus, dass du dich Zeit nimmst für uns, dass du uns Menschen das nahe bringst. Und es gibt eine Zeit unseres Lebens, die du uns schenkst, in der wir dich erkennen. Und das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein der wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Danke, Jesus, dass du dich nicht verborgen hältst, dass du im Heiligen Geist zu uns kommst und uns Menschen in das Leben führst. Amen.